Ja, vor einigen Wochen haben wir uns mit den vier Solis hier in Predigten beschäftigt, haben diese betrachtet. Die Gnade, die Schrift, Christus und den Glauben. Und vielleicht hast du ganz neu entdeckt, wie hochaktuell die vier Fundamente auch heute noch sind. Sie haben nichts verloren an ihrer Wirkung und sind auch so etwas wie theologische Prüfkriterien unseres Glaubens. Aber daraus stellt sich uns die Frage, was machen wir damit? Sagen wir super, es war schön, dass Luther die Grundlagen für uns erarbeitet hat und nun ist alles gut? Luthers Reformation bezog sich zunächst einmal auf sein ganz persönliches Glaubensleben und erst danach hat es die gesamte Kirche erfasst. Auch hieraus stellt sich eine Frage, wie sieht es mit der persönlichen Reformation in deinem, in meinem Leben aus? Wie sieht es heute mit der Reformation in der Kirche und in unserer Gemeinde aus? Und was können wir als Gemeinde von dieser Reformation lernen? Ist sie abgeschlossen oder muss die Kirche, die Gemeinde immer wieder neu reformiert werden? Beziehungsweise, was bedeutet es konkret für dich und mich als einzelnen Christen, oder für dich, der du vielleicht auf der Suche nach Gott bist? Schon wenige Jahre nach der Reformation wurde sichtbar, dass sie kein abgeschlossener Prozess, sondern ein nie endender Prozess ist. Jodokus von Lodenstein, ein reformierter Theologe um 1620, sagte: Die reformierte Wahrheit lehrt uns, dass die Kirche immer wieder zu erneuern ist. Die Kirche sollte nicht als reformiert bezeichnet werden, sondern als immer weiter zu reformieren. Und auch Karl Barth, ein deutscher Theologe, sagt in der Auseinandersetzung mit der liberalen Theologie, die Kirche ist ständig zu reformieren. Was denkt ihr? Trifft das auf unsere Gemeinde auch zu? Ist sie immer wieder zu reformieren? Haben wir das nötig? Die Reformation bei Luther konnte nur deshalb einen so enormen Widerhall finden, weil sie notwendig war, weil sie nötig war. Die katholische Kirche der damaligen Zeit war reformbedürftig. Sie war zum Teil von Nebenthemen verirrt und in Dogmen und verhärteten Strukturen festgefahren. Und das Zentrum des Glaubens war nicht mehr wirklich erkennbar. Weg von der Schrift und deswegen sola scriptura, weg von der Gnade und deswegen sola gratia, weg vom befreit durch den Glauben und deswegen sola fide und weg von Christus als dem einzigen Mittler zum Vater und deswegen solus Christus. Und dennoch sollten wir keineswegs den Finger heben und verurteilen, wie konnte die Kirche das nur zulassen. Denn wenn wir das tun, könnten wir die Chance verpassen, uns selber kritisch zu hinterfragen. Wie ist es denn mit der Entwicklung unserer Gemeinde und bei uns selbst, jedem Einzelnen als Christen? Die Reformation, die Luther angestoßen hat, war ja zunächst einmal eine sehr persönliche Angelegenheit für ihn. Da war der zutiefst verzweifelte und verängstigte Mönch, der sich quälte: Wird Gott mich für immer bestrafen? Er war sich nicht sicher, dass er wirklich von Gott angenommen war. Und im Kern seines Wesens trieb ihm die Frage um, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich dafür tun, dass Gott mir wohlgesonnen ist und ich nicht in der Hölle schmoren muss? Was muss ich, elender Mensch, tun, dass Gott mich nicht einfach wie einen Wurm zertritt? Und wenn ich mir die Kirche der damaligen Zeit anschaue, kann ich mir vorstellen, wie verzweifelt Martin Luther gewesen sein muss. Aber er hat sich aufgemacht. Er hat sich aufgemacht in seiner ganzen Verzweiflung und ist tief in die Schrift eingetaucht und hat sich neu von Gott inspirieren und berühren lassen und so alte Wahrheiten neu entdeckt. Und erst als Folge seiner ganz persönlichen Reformation wurde daraus eine Reformation der Kirche. Lasst uns mal in die Bibel schauen, was mit den ersten Gemeinden passiert ist. Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther, und wir können sehen, dass selbst bei dieser jungen Gemeinde schon Reformationsbedarf da war. Was war passiert? Paulus schreibt einen mahnenden Brief an die Gemeinde in Korinth. Warum war das nötig? Eine junge Gemeinde voller Begeisterung für Jesus. In Korinth war die Situation, dass diese Gemeinde die Geistesgaben überbetont hat, oder in dieser Gemeinde die Geistesgaben überbetont wurden. Geistesgaben, also besondere Gaben, die Gott uns schenkt. Wie zum Beispiel das prophetische Reden, Weisheit, Erkenntnis, Geisterunterscheidung. Und diese Gaben sind eigentlich etwas sehr Gutes. Die Bibel sagt, wir sollen danach streben, aber für die Korinther wurden sie zu wichtig. Sie bildeten sich etwas darauf ein und wurden stolz. Andere wiederum wurden dadurch neidisch. Es gab Spaltung, Verurteilung, es gab Richten und die Gaben wurden wichtiger als die Liebe und dem eigentlichen Ziel, anderen durch diese Gaben zu dienen. Und so ist das 1. Korinther 13 entstanden, das Kapitel, das wir als das hohe Lied der Liebe kennen. Und das möchte ich uns jetzt mal lesen. Hier heißt es: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich als alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung und sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals, prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls immer nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie Kinder denken, urteilte wie Kinder urteilen, doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für mich bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ich denke, Paulus wollte mit dem hohen Lied der Liebe ein Gegengewicht setzen und sagen, die Liebe ist viel wichtiger als alles andere. Und wenn wir noch so begabt sind und diese Liebe nicht haben, dann sind wir hohl, dann sind wir leer. Ohne die Liebe sind wir nichts. Die Gemeinde in Korinth war erst ein paar Jahre alt und schon hatte sie eine kleine Reformation nötig. Johann hat eben schon gesagt, dass wir im Hauskreis die Offenbarung durchgehen und auch da finden wir in der Offenbarung die Briefe an die einzelnen Gemeinden. Und ja, Johannes hat den Auftrag erhalten, diese Briefe aufzuschreiben. Und da lesen wir zum Beispiel an dem Brief an die Epheser in Kapitel 2, Vers 4, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr, so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder wie am Anfang. Er schreibt hier, du hast die erste Liebe verloren. Du hast Gott einmal sehr geliebt, die Heilige Schrift wertgeschätzt, das Miteinander geliebt. Aber jetzt hast du diese Liebe verloren. Komm zurück zu mir, ist die Aufforderung. Du brauchst eine Reformation zur ersten Liebe. An die Gemeinde in Pergamon schreibt er, Kapitel 2, Vers 14, doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Biliams. Biliam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Biliam. Sie sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Und darum sage ich dir, kehre um. Er sagt ihnen, ethisch liegst du falsch, obwohl du es besser weißt. Und auch hier folgt die Aufforderung, komm zurück zu mir, du brauchst eine Reformation. In Thyatira war die Situation, dass dort Irrlehren verbreitet waren und falsche Propheten ihr Unwesen trieben. Vers 20, doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Auch hier musste das Evangelium wieder neu ins Zentrum gerückt werden. Auch hier heißt es, komm zurück zu mir, Thyatira. Du brauchst eine Reformation. Und dann Laodicea, die Leute waren reich und satt geworden und sie waren lau geworden. Kapitel 3, Vers 17 heißt es da, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist. Ich weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Das Wort Gottes war ihnen egal geworden. Aber auch hier in Laodicea heißt es, komm zurück, du brauchst eine Reformation. Und er schreibt einen Brief an Philadelphia. Und das ist die große Ausnahme. Die Gemeinde dort erlebte wahrscheinlich starke Verfolgung und Bedrängnis. Und die Gemeinde und die einzelnen Menschen konnten in der Situation gar nicht anders. Sie mussten sich an Jesus festklammern. Und das hat sie gesund gehalten. Ja, ich musste so denken, was für einen Brief würden wir als Gemeinde in Lügde wohl erhalten? Ich denke, können wir alle mal drüber nachdenken, was würden wir für einen Brief bekommen? Aber ich finde, es ist wichtig festzuhalten, dass Gott keine der Gemeinden verurteilt. Dass Gott keine der Gemeinden verurteilt. Jeder Brief steht mit dem Guten und Kostbaren, was die Gemeinde lebt. Er fängt immer an und lobt die Gemeinde. Er fängt immer mit dem Guten an. Und Gott wirft ihnen ihren Mangel und Unzulänglichkeiten nicht vor. Er benennt sie klar und deutlich, aber er wirbt um die Gemeinden und sagt, komm zurück zu mir. Komm zu dem zurück, was du von mir gehört und gelesen hast und gesehen hast, und lass dich von mir erneuern. Die ersten Gemeinden, die noch so nah an Jesus dran waren, brauchten schon eine Reformation, eine Neuausrichtung auf Gott. Und ich denke, das scheint auch ein Stück weit normal zu sein. Gemeinde entwickelt sich nicht automatisch, sondern braucht immer wieder neu die Rückbesinnung. auf das, was sie eigentlich ausmacht, Rückbesinnung auf Gott, und sie braucht Menschen, die diesen Prozess anstoßen. Was heißt denn eigentlich Reformation wörtlich? Es heißt oder es bedeutet zurückformen, wieder zu dem zurückgehen, was gut war, was aber vielleicht verloren gegangen ist. Eine Reformation ist persönlich. Die Erneuerung beginnt im Herzen eines jeden Menschen und hat dann als Folge Auswirkungen in die Gemeinde hinein. Habt ihr euch eigentlich schon einmal die Frage gestellt, warum die Kirche, warum die Gemeinde eigentlich immer noch existiert, trotz der Kreuzzüge, der Folterungen, der Verfolgungen, der Dogmen, verhärteter Strukturen, geistlichem Missbrauch? Und was man noch alles aufzählen könnte? An den Kirchen und Gemeinden hätte man im Laufe der Jahrtausende, denke ich, verzweifeln können. Und doch, sie existiert. Und da können wir nur sagen, Gott sei Dank. Vielleicht sagst du jetzt oder denkst du jetzt, Gott wacht über seine Gemeinde. Und so steht es ja auch im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Vers 18. Da heißt es, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und das ist auch richtig. Aber wenn wir uns die Kirchengeschichte ansehen, es waren immer einzelne Menschen, die an irgendeinem Punkt ihres Glaubens und in ihrer Beziehung mit Gott an eine Grenze gekommen waren. Menschen, die sich fast verzweifelt aufgemacht haben, Gott wieder neu zu begegnen. Ich denke, das fängt bei Paulus an, geht über die frühen Mönche, die sich in die Wüste zurückgezogen hatten, um Gott zu finden. Und diese Sehnsucht finden wir in den mittelalterlichen christlichen Mystik und den frühen Reformationen schon vor Luther und dann natürlich auch in Luther. Und so zieht sich diese ganze Geschichte bis hinein in die Gegenwart. Und man könnte sicherlich noch unzählige Namen hier aufführen. Es ist eine ununterbrochene Kette von Menschen, die versuchten, das Eigentliche und Zentrale des Glaubens immer wieder zu finden. Und diese Suche hat Auswirkungen in die Gemeinde und in die jeweilige Zeit hinein. Reformation, Erneuerung, eine sehr persönliche Angelegenheit. Und so wie unser Glaube immer wieder Erneuerung braucht, so braucht auch eine Gemeinde immer wieder Erneuerung. Aber wie sieht das aus? Man könnte auch sagen, die Reformation ist die Wiederentdeckung des Einfachen. Diese vier Solis der Reformation, Gnade, Schrift, Christus, Glaube, sind für Leute, die die Bibel kennen und schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind, eigentlich nichts Neues. Und vielleicht habt ihr während den Predigten über die vier Solis gedacht, kenne ich schon, kann ich abhaken. Aber Luther hatte nicht den Anspruch, etwas Neues zu entdecken, etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat. Er zeigte den Menschen, was schon immer klar war, seit es Christen gibt. Er führte die Menschen neu zu dem Fundament des Glaubens zurück. Es ist normal in einem Christenleben, dass wenn du Gott kennengelernst, begeistert bist. Du bist begeistert, dass Gott dich liebt und dass er dich so liebt, wie du bist. Und er stellt sich uns vor, er hat uns ein Buch geschrieben, extra für uns, für dich, für mich und für unsere Mitmenschen. So wichtig bist du ihm, so wichtig sind wir ihm. Sola Scriptura, allein die Schrift. Und wir sind begeistert, wenn wir entdecken, dass Gott in das Leben eingreift und uns von Schuld und Unfreiheit frei macht, dass wir es uns nicht verdienen müssen, das neue Leben, sondern dass es ein Geschenk ist, welches wir im Glauben annehmen dürfen. Und ich bin begeistert über Sola Fida, allein der Glaube, der uns Hoffnung schenkt, wenn wir schwach sind, dass wir unserem Glauben leben können in dem Bewusstsein, dass wir eines Tages bei Gott sein werden. Und nicht dadurch, dass wir es verdient hätten, durch tolle, großartige Werke, sondern Gott macht uns dieses Geschenk aus Gnade. Sola gratia, allein aus Gnade. So einfach ist es, und wir kennen es alle. Jesus kam auf die Erde und so wurde der ferne Gott nah für dich und für mich. Ich bin ihm wichtig und er zeigt uns, dem Vater im Himmel, den wir vorher nie erkennen konnten. Sola Christus, allein Christus. Ganz einfache Wahrheiten. Und dann entdeckt man die Gemeinde. Was für ein genialer Gedanke. Ganz egal, wo jemand herkommt, welchen Beruf jemand hat und welche gesellschaftliche Stellung, welches Aussehen, welche Gesundheit, wie viel Geld du hast, egal was für eine Vergangenheit du hast. Gemeinde ist der Ort, wo wir uns gegenseitig mit den Augen Gottes sehen können. So wie Gott uns liebt, so versuchen wir einander zu lieben. Und anfangs begeistert uns das alles. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer mit dem Glauben, mit der Gnade, mit Christus und der Bibel. Es ist einfach. Es ist sogar so einfach, dass man in Versuchung gerät, etwas dazuzubauen. Etwa die Festlegung eines Musikstils oder die Art der Anbetung. Und dann denkt man, das ist der richtige Weg, um Gott zu begegnen. Und dann gibt es auch strittige Bibelstellen. Und man findet eine Erklärung, die einem logisch erscheint. Ich denke, das ist auch gut so. Wir sollen ja in der Bibel forschen. Aber wenn man dann daraus schließt oder dann denkt, wer so nicht glaubt, der ist nicht richtig gläubig, dann ist das nicht richtig, dann ist das nicht gut. Da gibt es zum Beispiel das Thema Scheidung und Wiederheirat. Und oft denkt jede Seite, ich kann nur Recht haben. Oder das Thema Taufe. Nur Erwachsene dürfen getauft werden. Oder kann Gott vielleicht auch damit umgehen, wenn ein Kind getauft wird und die Eltern dieses auf dem Weg mit Jesus unterstützen? Ich denke, das sind alles interessante Fragen. Und es macht Spaß, diesen nachzugehen und zu forschen und sich auseinanderzusetzen und dadurch mehr über Gott und über die Bibel zu erfahren. Aber der Kern ist und muss das Evangelium bleiben. Und das Evangelium ist ganz einfach. Und wir sollten Glaube nie schwieriger machen, als Jesus selbst es getan hat. Mir fallen da noch weitere Beispiele ein, etwa der Leitungsstil einer Gemeinde. Soll es ein Leitungsteam oder ein Leitungskreis wie bei uns geben oder werden alle Entscheidungen demokratisch getroffen? Was ist mit Evangelisation? Sollen wir Menschen vorsichtig mit Gott bekannt machen oder vertreten wir die Methode der harten Bußpredigt? Oder unser soziales Engagement? Machen wir zu wenig oder machen wir zu viel? All das sind Dinge, über die wir streiten können und die uns mit der Zeit vielleicht immer wichtiger werden und vielleicht so wichtig, dass wir sie fast auf die gleiche Stufe stellen wie die eigentlichen Grundlagen unseres Glaubens. Aber das alles sind Dinge, die dann so um den Kern herum bauen und der Kern, das Evangelium herum bauen, dass wir das Evangelium nicht mehr sehen. Der Kern des Glaubens ist eigentlich ganz einfach. Reformation kann nur da stattfinden, wo wir diesen Glauben so einfach annehmen und leben. Und deshalb ist Reformation in Gemeinden und im Leben eines Christen, der schon lange dabei ist, fast nie verknüpft mit großer Erkenntnis, die man vorher nicht hatte, sondern immer eine Rückbesinnung auf Jesus, eine Rückbesinnung auf das Evangelium, darauf, dass Gott dich liebt und dich angenommen hat, obwohl du Sünder bist, obwohl wir Sünder sind. Eine Rückbesinnung auf die Gnade, auf den Glauben, auf die Bibel. Jesus ist für dich gestorben. Aus Gnade bist du frei. Er hat sein Werk in dir angefangen und wird es wohl vollenden. Schau seine Liebe an, lass dich darauf ein, so wird dich deinen Charakter und vielleicht auch dein hartes Herz verändern. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen wie in einen Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich finde diesen Vers total schön. weil die Essenz davon ist, im Anschauen von Gottes Herrlichkeit werden wir selbst in sein Bild verwandelt. Es geht darum, dass Jesus das Zentrum ist. Und ich glaube, wer das beachtet, der lebt und erlebt Reformation. Unser Leben immer wieder neu auf Jesus ausrichten, das ist das, was wir nötig haben. Und darauf kommt es an. Haben wir, hast du das noch im Blick, diese ganz einfache Jesus-Beziehung, Stille, Beten, dich auf Gott hin ausrichten, in Gottes Gnade zur Ruhe kommen, dich mit Gottes Augen sehen? Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, sagt Paulus im Römerbrief. Römer 1, Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und Luther hat bekannt, ich predige mir jeden Tag das Evangelium. Jeden Morgen neu brauchte er die tägliche Reformation, diesen täglichen Blick auf Jesus und seine Gnade. Wann hast du dir das letzte Mal das Evangelium gepredigt und den Tag angefangen mit dem Gedanken, ich bin geliebt von Gott? Egal was passiert, das bleibt. Ich bin von Gott angenommen, ich bin wertvoll. Gott hat mir meine Schuld vergeben und mich frei gemacht. Ich will heute ausgerichtet auf ihn leben. Zurück zur Einfachheit, zum Kern des Glaubens. Das macht Reformation aus. Und Reformation in unserer Gemeinde passiert nicht durch tolle Programme oder eine gute Gemeindestruktur oder andere Dinge, sondern nur dadurch, dass man das Evangelium einfach hält. Und das fängt bei uns selbst an, bei jedem ganz persönlich, der Mut zur Einfachheit. Petrus hat in einem Brief geschrieben, ich predige nur das Evangelium und nichts anderes. Und Einfachheit braucht Demut. Und das Evangelium bedeutet, dass Gottes Gnade wirkt. Und wenn wir nichts mehr dazu beitragen können, dass Gott uns liebt, dann bleibt es dabei. Es ist Gnade und das braucht Demut. Bereit sein und Gott wirken zu lassen. Wir wollen ja gerne die Dinge selbst in die Hand nehmen. Klar, vielleicht auch mal ein bisschen als Held dastehen. Paulus hat sich nie als Held dargestellt, sondern immer als Diener und den Geringsten unter den Aposteln, als einen schwachen Menschen, zu dem Gott sagt, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Damit sollten wir uns jeden Tag konfrontieren. Luther hat einmal gesagt, wenn der in den Himmel kommt, will er sich an die Beine Jesu klammern. Ihm war bewusst, er ist ohne Jesus nichts. Er hatte diese Demut. Reformation und Erneuerung hängt an der Gnade Gottes. Und wenn wir Reformation in unserem Leben erleben wollen, dann geht es nur, wenn wir uns an die Gnade Gottes hängen. Reformation ist persönlich und sie wirkt in die Gemeinde hinein. Und wenn wir als Einzelne immer wieder zu den Grundlagen zurückkehren, dadurch wird die Gemeinde reformiert. Reformation passiert durch einzelne Menschen. Wenn Luther nicht zugelassen hätte, von Gott so angestoßen zu werden, dann hätte es keine Reformation der Kirche gegeben. Und wenn kein Mensch sich überzeugen lassen hätte von dem, was Luther gepredigt hat, dann wäre die Reformation einfach verpufft. Reformation hat also immer etwas mit einzelnen Menschen zu tun. Mit dir, mit mir, mit uns allen. Das ist ja auch der Gedanke von Gemeinde. Denn jeder Einzelne von euch ist Gemeinde. Jeder Einzelne von euch ist das, was Gemeinde ausmacht. Und die Reformation einer Gemeinde fängt bei dir und bei mir an. Wenn Menschen sich neu von Gott berühren lassen, bei Menschen, die immer wieder neu darum ringen, Jesus im Zentrum zu haben. Und bei Menschen, die den Mut haben, das einfache Evangelium zu predigen. Amen.